Ja, angekündigt habe ich es ja schon, dass es heute mal nicht um den nächsten großen Produzenten, DJ oder sonst irgendwas geht, sondern um ein Buch. Und Tilman Baumgartl hat eins geschrieben, das heißt Schleifen zur Geschichte und Ästhetik des Loops. Tilman Baumgartl hat schon viele Bücher geschrieben, die sich mit Medien und der Wissenschaft auseinandersetzen. Und ich bin jetzt froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen zum Club Sandwich.
Hallo.
Schleifen, da musste ich erstmal ein bisschen nachdenken, was er denn da wohl mit meint. Im Englischen sagt man dazu Loops. Wie bist du auf das Thema gestoßen? Was hat dich an Loops bzw. Schleifen interessiert, um darüber eine ganze Abhandlung zu schreiben?
Naja, es ist auf jeden Fall ein Thema zunächst mal, zu dem es keine Bücher bisher gegeben hat, obwohl Loops natürlich in der Popmusik, in der elektronischen Musik, im Hip-Hop, im Techno, im House, in den ganzen Spielarten der elektronischen Musik eine eminent wichtige Rolle spielt. Und als Medienwissenschaftler hat mich halt daran interessiert, dass das eine Art und Weise ist, wie Menschen in Kooperation, in Kollaboration mit Maschinen zusammen Kultur, Kunst, Musik schaffen und ja, was für Prozesse laufen da ab? Wie wird das Maschinelle in die Kunstproduktion integriert? Wie kann man aus Maschinen was rausholen, was nicht mehr in erster Linie maschinell klingt, sondern was Anlass zur Freude ist, zum Tanzen, die Arme hochzureißen? Und also wer loopbasierte Musik hört, der denkt nicht, oh Gott, ich sitze hier am Fließband, ich bin in der Fabrik, ich werde hier von Maschinenrhythmen totgeprügelt, sondern da ist offensichtlich was passiert, was das Ganze produktiv und erfreulich macht.
Dein Buch ist ja auch relativ chronologisch aufgebaut, ne? Also von den ersten Bandmaschinen, Loops, die man sich irgendwie vielleicht auch selber gebaut hat noch, bis zu moderner Musik. Kannst du mal so einen kurzen Rip aufgeben, was da so, wie dein Buch ungefähr aufgebaut ist?
Also der erste Looper für mich ist Pierre Schaeffer, ein französischer Komponist, der als Begründer der Musik konkret gilt, also einer Musik, die aus Klängen, aus Lärm gemacht worden ist. Und da hat er sich am Beginn seiner musikalischen Experimente mit Loops halt versucht, diese Klänge zu organisieren. Da hat es noch nicht mal ein Tonband gegeben zu der Zeit, und er musste mit Schallplatten arbeiten, auf die er so endlose Rillen aufgezeichnet hat. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, 47, 48, also wenn man sich das heute vorstellt, unglaublich revolutionäre Idee in so einer Zeit, wo eigentlich technisch produzierte Musik überhaupt noch keine Rolle gespielt hat. Das ist so der Ausgangspunkt des Buches, und dann arbeite ich mich von der Musik konkret über den deutschen Avantgarde-Komponisten Stockhausen zur Minimal Music vor. Und die Minimal Music ist eigentlich ja schon so eine Proto, auch so ein Vorläufer von Techno. Also zu der Zeit gab es ein Tonband. Und Minimal-Komponisten wie Steve Reich und Terry Riley haben ihre ersten Kompositionen mit Tonbandschleifen produziert. Das hat schon strukturelle Ähnlichkeiten mit der Art und Weise, wie heute elektronische Tanzmusik produziert wird. Und ja, das sind auch die ersten, die wirklich diese metrischen, diese sich wiederholenden Eigenschaften von Loops genutzt haben. Vorher sind Loops eigentlich eher zum Erzeugen von Klangeffekten genutzt worden. Und ja, diese Generation hat dann Einfluss auf die Beatles beispielsweise gehabt, die bei Stücken wie Tomorrow Never Knows mit Tonbandschleifen gearbeitet haben. Das ist so nicht die erste Popband, die vorkommt. Elvis spielt auch eine Rolle. Aber damit geht es eigentlich los, dass die Produktion von Musik immer mehr zum Studioprozess wird, dass Medientechnologie immer eine immer wichtigere Rolle spielt. Und deswegen sind die für mich auch die Vorgänger der elektronischen Tanzmusik der Gegenwart. Es endet mit I Feel Love von Donna Summer. Und die Entwicklung, die danach kommt, dann kommt Hip-Hop, dann kommt House, dann kommt Techno, das habe ich ausgeblendet, weil das Buch sonst nicht 350 Seiten, sondern 5000 Seiten lang geworden wäre. Es geht um die Vor- und Frühgeschichte.
Dass es noch vielleicht einen zweiten Teil gibt, denn es ist sehr, sehr fesselnd. Du gehst auch immer wieder zurück in der Geschichte, referierst dann auch zum Beispiel, was es gerade für einen Impact hatte, dass Elvis damit angefangen hat zu arbeiten, dann aber auch wieder mit einem Blick auf die 60er. Also sehr, sehr interessant. Und wir wollen jetzt auch musikalisch so ein bisschen dein Buch streifen, beziehungsweise es erklären lassen. Und du hast einen Track mitgebracht von Throbbing Gristle. Aus dem Jahre, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, 79 steht da auf der Platte drauf. Und die waren ja eigentlich schon auch ein bisschen Vorreiter schon wieder für eine ganz eigene Musikrichtung, die sich dann sozusagen als Proto-Sound erst entwickelt hat.
Ja, man muss sagen, dieses Stück, das wir gleich hören, Hot on the Heels of Love, ist kein typisches Throbbing Gristle-Stück. Throbbing Gristle waren eigentlich die Vorläufer, Vorreiter der Industrial Music. Da geht es eigentlich darum, einen mit Lärm zu plätten, einen zu planieren, einem auch physisch halt die Wirkung, die Technologie auf uns haben kann, in einem negativen Sinne erfahrbar zu machen. Das ist eigentlich im Grunde die Throbbing Gristle-Version von I Feel Love, Donna Summer, der Sequencer wird angeworfen und es klingt alles recht lieblich. Und diese Platte, auf der das drauf ist, 20 Jazz Funk Greats, war eine von den ersten Platten, die ich mir gekauft habe. Das ist der biografische Bezug und deswegen habe ich ein besonderes Verhältnis zu diesem Stück.
Throbbing Gristle, ja, mitgebracht von Tilman Baumgärtel. Wir, ja, reden über sein Buch Schleifen zur Geschichte und Ästhetik des Loops. Gleich noch mehr. Hier erstmal, wie gesagt, Throbbing Gristle mit Hot on the Heels of Love. Throbbing Gristle Sound, aber man kann schon sagen, es ist ein Love Loop Song gewesen, oder? Kann man das? Es ist ja eher ein etwas balladiger Song von Throbbing Gristle, nämlich Hot on the Heels of Love.
Ja, und er basiert im Grunde halt auf dem Einsatz von dieser einen Sequenzer-Figur, und das ist auch was, was ich in dem Buch darzustellen versuche, wie aus diesen frühen Experimenten, die ich gerade erwähnt habe, mit Schallplatten am Anfang, später mit Tonband, halt auch Musiktechnologie entstanden. Der Sequencer ist unter anderem deswegen gebaut worden, weil eine Generation von elektronischen Musikern und Komponisten irgendwann die Nase voll von diesem Bandgeschnipsel und von diesen Bandschleifen hatten und das einfach Hardware werden lassen wollten. Und ja, so ist halt aus diesen Experimenten ist halt auch wieder Technologie geworden, die dann wiederum ganze Musikstile ausgelöst hat.
Viele sagen ja, wenn es jetzt so um repetitive Musik geht, das ist doch stumpf, das ist doch immer dasselbe, da passiert nichts und so weiter. Wie ist man denn, oder wie beziehungsweise schafft denn da Schleifen dein Buch auf jeden Fall ein wenig Erleuchtung oder vielleicht einen Perspektivenwechsel?
Ich weiß nicht, das ist so eine Annahme, die in unserer Gesellschaft so vorherrscht, dass Wiederholungen notwendigerweise schlecht sind und langweilig sind und dumpf sind und abtötend, geistabtötend sind. Ich finde, man kann Wiederholungen und eben auch Loops auch ein unglaublich produktives Moment abgewinnen. Man kann sich da gehen lassen, man weiß, was passiert, man muss sich nicht überlegen, was kommt jetzt als nächstes irgendwie. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, der die Clubs füllt, dass man sich da gehen lassen kann. Und ich persönlich muss sagen, dass das Gehen lassen bei mir eigentlich auch immer was Intellektuelles war. Da sind mir Sachen eingefallen, die ich in meinem normalen Alltag mir vielleicht nicht eingefallen wären. Das war eher so eine Reflexionssituation oft. Das klingt jetzt sehr...
Ja, aber das stimmt auch. Also ich hatte oft dann so auf dem Dancefloor, obwohl jetzt irgendwie Sonntagmorgen ist, dann so, hey, bewirb dich doch mal da und da. Und man denkt, hey, das passt doch jetzt gar nicht hier in diesen Kontext. Aber gut, ne, es hat natürlich auch einen Moment, wo man vielleicht mal innekehrt und sich selbst beleuchtet, als jetzt irgendwie abwartet, wie geht denn der nächste Refrain und jetzt singt die Frau nochmal von Liebe und ich singe mit,
weil das Gitarrenriff, da rocken wir jetzt nochmal ordentlich mit und Mann ist der virtuos oder so. Und ja, es kann durchaus passieren, dass einem dann in solchen Gelegenheiten dann Sachen einfallen, wie man müsste eigentlich mal ein Buch über Loops schreiben. Ja. Wenn ich höre das jetzt die ganze Zeit, es umgibt mich, die ganze Subkultur, das ganze Nachtleben von Berlin ist dadurch geprägt worden, aber es ist eigentlich kein Thema, zu dem es bisher irgendeine Form von Literatur gegeben hat. Und dass das so ist, dass wir Wiederholungen so ablehnen, ist, glaube ich, auch was sehr stark mit so einer westlichen, europäischen Geisteshaltung zu tun hat. Wir denken eigentlich, wir leben immer in einer Zeit, die sich auf was hinbewegt. Fortschritt ist wichtig, Ziele erreichen sind wichtig. Geschichte hat einen Punkt, auf den sie sich hin entwickelt. Es wird alles immer besser oder es wird alles immer schlimmer. Und das unterscheidet uns zum Beispiel von traditionelleren Gesellschaften oder asiatischen Ländern, wo das Zeitempfinden sehr viel zyklischer ist. Und so kann man das ja auch sehen. Die Zeit Sachen wiederholen sich auf den Winter folgt der Frühling, auf Tag folgt die Nacht, die Gezeiten, Mondaufgang und Untergang, das sind alles zyklische Prozesse und die werden in diesen Loops mit dieser vergleichsweise avancierten Technologie auf hohem technischen Niveau wieder nachgebildet. Und ich glaube, das hat was sehr Grundsätzliches für uns und das ist auch gut für unsere Seele, wenn ich das mal sagen darf, dass man sich dieser zyklischen Existenz auch wieder bewusst wird und nicht mehr nur denkt, das nächste Ziel, das muss ich nächste Woche erreicht haben, das muss fertig werden, sondern sei du selbst
im Sein Fluss.
Ja, genau.
Ja, du hast ja direkt so ein Beispiel mitgebracht, nämlich von Klein und MBO, den MBO-Theme. Ich weiß, einer ist Amerikaner, der andere ist Italiener. Das ist so ein bisschen die Post-Italo-Disco-Phase, die wir jetzt hier streifen werden. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr repetitiv, dieses Stück.
Da passiert nicht viel, das muss man wirklich sagen.
Aber das mögen wir ja auch. Wir reden gerade mit Tilman Baumgärtel zusammen über sein Buch Schleifen. Und wer noch mehr wissen will, der kann auch zwischendurch mal gerne die Seite loopsbuch.org aufschlagen und da gleich sich noch ein bisschen schlauer machen. Da gehen wir aber gleich nochmal drüber. We'll be right back.
just party hard. Ladies and fellas in the house, get ready, y'all, to shout it out. MBO, 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 MBO.
MBO mit dem MBO-Theme. Ja, das ist auf jeden Fall Musik, die Anfang der 80er Jahre die Dancefloors gefüllt hat. Und wir hören und lauschen, was Tillmann Baumgärtel zu sagen hat. Er hat ein tolles Buch geschrieben namens Schleifen zur Geschichte und Ästhetik des Loops, und natürlich hat er auch ein paar Soundbeispiele mitgebracht. Das nächste ist von jemandem, wo man, glaube ich, schon ein sehr, sehr krasser Musik-Nerd sein muss, um den zu kennen. Caucasian Boy. Ich musste mich da auch nochmal ein bisschen schlau machen. Das ist auf jeden Fall Musik. Anfang der 90er ist sowas rausgekommen. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Klar, loop-basierte Musik, da verändert sich nicht viel, aber trotzdem hat es ja irgendwie eine Magie. Ne? Sonst würden die Leute ja nicht so drauf abgehen im Club oder vielleicht auch bei den Acid-Tests, die ja auch natürlich wichtig sind in deinem Buch, denn die Mary Pranksters Ende der 60er Jahre haben ihre Acid- oder LSD-Tests auf jeden Fall auch viel mit Schleifen und Loops sozusagen um die Pforten der Wahrnehmung zu öffnen. Ich habe es gelesen, ich habe es aber nicht ganz verstanden. Warum haben die denn Loops benutzt, Ken Kesey und so weiter? Es gab natürlich Musik bei diesen Acid-Tests, aber was war so das Ziel, sozusagen Stimmen zu loopen? Was war so das Ziel, was sie sich darunter vorgestellt haben?
Eine erweiterte, eine erhöhte Wahrnehmung der Wirklichkeit. Also die Mary Pranksters und Ken Kesey, den man zunächst mal natürlich als Autor von Einer flog übers Kuckucksnest kennt, haben ja 1964 diese berühmt gewordene Fahrt mit einem alten Schulbus quer durch die USA von Los Angeles nach New York und zurück unternommen, was so ein bisschen als der Übergang der Beatnik-Generation zur Hippie-Generation gilt. Und bei dieser Fahrt hatten sie damals im Bus einmal im Kühlschrank einen Behälter mit, ich glaube, einem halben Liter unverdünntem LSD, was damals noch legal war. Also das war die eine Methode, mit der man auf dieser Fahrt so die Wahrnehmung des Landes der USA, das man da durchquert, erhöhen wollte. Und das andere waren halt diese Tonbandschleifen mit ganzen bussigen Mikrofone. Es gab in der Mitte vom Bus, da gibt es so Bilder von Ken Kesey, der thront da über diesem Tonbandgerät wie so ein DJ unserer Tage. Und da war halt auch so eine Tonbandschleife drauf, die alles, was im Bus gesagt wurde, aufgenommen und mit einer kurzen Verzögerung wieder in den Bus eingespielt hat. Und diese Lücke zwischen dem Augenblick, wo es passiert und wo man es nochmal so zurückserviert bekommt, und nannten sie the fertile void, also die fruchtbare Lücke, die halt so eine zusätzliche Erkenntnis über das, was einen umgibt, freigibt, zulässt, indem man es halt nochmal mit kurzer Zeitverzögerung noch fast in dem Moment, in dem man es erlebt hat, wieder geliefert bekommt. Und das ist zum Beispiel auch, das ist natürlich einerseits so ein Hippie-Ding, mhm, und
aber auch ganz interessant.
Man kann es irgendwie nachvollziehbar finden oder auch nicht. Aber es gibt schon auch gehirnphysiologische Theorien, die davon ausgehen, dass unser Gehirn eigentlich in so einem Takt arbeitet. Diese knapp zwei Sekunden, die da in der Regel diese Verzögerung lang war, dass wir auch so wahrnehmen, so von Moment zu Moment zu Moment. Und da wird halt diese lineare Sequenz so ein bisschen unterbrochen oder so ein bisschen wahrnehmbar körperlich fast wahrnehmbar gemacht.
Gut, das haben wir auch nochmal ausgeführt. Wir wollten jetzt eigentlich was Moderneres spielen, jetzt im Vergleich zu den Acid-Tests Ende der 60er, nämlich Caucasian Boy. Anfang der 90er ist das rausgekommen. Also wie gesagt, das ist jetzt was für Menschen, die sich, glaube ich, sehr, sehr stark für Musik interessieren, denn Caucasian Boy hat unheimlich viele Aliasse. Baby Rock Crime, Crispin J. Clover. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Beweis, dass das vielleicht auch ein Zufallsprodukt von irgendeinem Home-Recording-Nerd ist, der dann zufällig mit zum Beispiel Northern Lights, den wir jetzt gleich hören werden mit dem Track, ja so eine Art Blaupause kreiert hat.
Ja, loop-basierte Instrumente, also Sequencer, Sampler, erlauben es halt auch Leuten, die gar keine musikalische Ausbildung gemacht haben, Musik zu machen, die erstmal professionell klingt. Das ist anders als ein Klavier oder eine Gitarre, da merkt man sofort, wann jemand was nicht kann. Aber diese Instrumente und diese Geräte haben halt eine ganze Generation oder jetzt mittlerweile schon mehrere Generationen von Musikproduzenten hervorgebracht, die wahrscheinlich keine traditionelle musikalische Ausbildung haben, aber trotzdem zum Teil Musik machen, die halt, ja, wie dieses Northern Light, was wir gleich hören werden, dann Club-Hits geworden sind. Das finde ich auch sehr interessant, dass da diese Technologie so ein Crispin Joseph Dawson, das ist nämlich der bürgerliche Name von Caucasian Boy, ermächtigt hat, zu Musikproduzenten zu werden, der so ein gutes Dutzend an Platten gemacht hat. Die meisten sind lang vergessen, das war sein großer Hit. Und naja, man muss ja nur heute mal in einen Plattenladen gehen oder sich auf den einschlägigen Webseiten Beatport oder so umgucken. Die musikalische Produktivität ist durch Loops auf jeden Fall unglaublich gesteigert worden. Ob das jetzt nur gut ist, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage, denn da wird natürlich sehr viel auch so im Autopilot-Modus scheinbar produziert. Es erlaubt einem halt auch sehr schnell was zusammenzuhauen, aber dann gibt's halt dieses Ausmändeln durch die Clubkultur oder so, die dann aus dieser für niemanden mehr überschaubaren Flut von Produktionen halt das rausfiltert, was am Ende des Tages oder am Ende der Nacht die Leute auf der Tanzfläche hält.
Oh, das ist doch eine Daseinsberechtigung für Radiomoderatoren. Ja, wir hören jetzt mal rein in Caucasian Boy Northern Lights. Zu Gast ist Tim am Baumgärtel und wir reden über sein Buch Schleifen, was im Katmos Kulturverlag rausgekommen ist. We'll be right back.
When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
And if a get an attitude,
pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot.
I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best cause I got it going on.
I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. A phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't tryna run up on my ear talking all that raspy shit. Tryna ask me shit. When my play your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B.
When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
When the pigs try to get at you,
park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
And if a get an attitude,
pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot.
I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best cause I got it going on.
I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the Crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. S-C-N-double-O-P, D-O-double-G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live.
So
don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the shizzle. G's to the biz act, now ladies, see, we kiss her.
When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
When the pigs try to get at you,
park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
And if a get an attitude,
pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot.
I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best cause I got it going on.
I'm a bad boy with a lot of drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough, I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back. AK-47, now stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. Then dance to this motherfucking music we creep to. Subscribe, get your issue. Baby, come close, let me see how you get loose.
When the pimp's in the crib, ma,
drop it like it's hot.
Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
When the pigs try to get at you,
park it like it's hot.
Park it like it's hot.
Park it like it's hot.
And if a get an attitude,
pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot.
I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best cause I got it going on.
Thank you.
Yeah, das kennt natürlich jeder, auch die Kopfnicker-Fraktion Snoop Dogg featuring Pharrell Williams, Drop It Like It's Hot. Ja, aber jetzt ist gerade kein Hip-Hop-Special am Start. Nein, Tilman Baumgärtel ist da und wir reden über sein Buch Schleifen zur Geschichte und Ästhetik des Loops. Und natürlich sind da ja jetzt in dem Track auch ein paar Loops drin gewesen. Als ich das bei der Recherche dann nochmal herausgefunden habe, dass das natürlich auch Laid Back bzw. mit White Horse sich drin versteckt im Song Drop It Like It's Hot, musste ich mich eigentlich fragen, aber es ist nicht viel gewesen, was die da rausgeschnibbelt haben, ne?
Nee. Also dieses Stück habe ich ausgesucht, weil es einfach von so monumentaler Monotonie ist. Da passiert wirklich fast gar nichts mehr, außer dem Rap natürlich, aber auf der musikalischen Ebene gibt es da außer diesem kleinen Break mit diesen Akkorden aus White Horse, die man auch nur dann erkennt, wenn man weiß, dass sie drin sind.
Wirklich.
Also, ja, viel weiter.
Hätte man es ja sparen können eigentlich, oder? Na gut, dann wären sie nicht in deinem Buch aufgetaucht.
Sie kommen nicht vor. Ich wollte die bloß als Beispiel dafür haben, dass das nicht nur die elektronische Tanzmusik à la Techno und House ist, die durch Loops überhaupt erst ausgelöst worden ist, sondern eben auch Hip-Hop. Und also es ist nicht nur einer, sondern mehrere, nicht nur Stile, nicht nur Musikstile, die durch diese Arbeit mit Loops möglich geworden sind, sondern daraus haben sich halt auch ganze Jugendkulturen, Subkulturen entwickelt. Hip-Hop ist ein Lifestyle geworden und da spielen diese Loops und dass man zum Beispiel auf einer gewissen Weise dazu tanzt, Breakdance und so weiter und so fort, spielt da eine Rolle. Und mit Techno ist es genau dasselbe. Da haben Leute richtig versucht, politische Ideologien aus dieser Art des Lebens zu destillieren. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das gewesen ist, aber es geht über eine reine Musikrichtung hinaus, was aus den Loops geworden ist. Es sind irgendwie auch soziale Phänomene geworden.
Ja, soziale Phänomene spiegeln sich vielleicht auch ab, wenn ein Typ aus Deutschland, Manu Götsching, Musik macht, die dann auf einmal irgendwie auch in der Paradise Garage in New York wieder auftaucht, also in dem Tanzmecker der ja frühen 80er. Manu Götsching hast du mitgebracht mit E2, E4. Das ist eigentlich ein Stück, was 52 Minuten lang ist, was natürlich auch wieder so ein bisschen dafür spricht, Zeit und Raum aus den Angeln zu heben.
Zu der Zeit, als das Stück veröffentlicht worden ist, konnte man das überhaupt nicht auf einem Datenträger am Stück veröffentlichen. Da gab es noch keine CDs. Das musste für die LP-Veröffentlichung einfach in der Mitte durchgeschnitten werden, damit man es überhaupt rausbringen konnte. Ja.
Was ist das Besondere an diesem Stück?
Für mich ist es eigentlich so ein Proto-Techno-Stück. Also das ist wohl aus einer Improvisation mehr oder weniger entstanden. Manuel Götsching saß allein in seinem Studio und hatte seinen Sequenzer und seinen Rhythmusmaschine an und hat dazu improvisiert. Und zwar auf eine sehr repetitive Art und Weise. Aber wenn man sich darauf einlässt, sieht man halt, dass aus diesen Patterns sich ganz langsam weiterentwickeln. Das ist auch wieder so ein Prozess, der, finde ich, über die Musik hinausgeht. So passieren Dinge auch in der Natur, organische Prozesse, die gehen in der Regel, also selten auf revolutionäre Art und Weise durch einen Bruch finden die statt, sondern Sachen entwickeln sich so. Und das ist die Stärke von diesem Stück, dass sich das über ja fast die Länge einer Stunde so langsam weiterentwickelt und dadurch uns auch irgendwie so ein ja ein anderes Zeitgefühl vermittelt als eins, mit dem wir das uns normalerweise prägt. Und es ist einfach ein wunderschönes Stück und hat diese Geschichte, das ist halt in der Paradise Garage von Larry Levan offenbar verstärkt eingesetzt worden ist. Angeblich wollte auch, dass es bei seiner Beerdigung gespielt ist und es ist gesampelt worden. Es gibt in den 90er Jahren so eine Hausnummer, Sueno Latino, die mit Elementen aus diesem Stück arbeitet. Es hat auch so eine Nachgeschichte. Es ist erstmal so ein Unikat gewesen, das zu der Zeit, als es rauskam, eigentlich überhaupt nicht in die musikalische Landschaft passte, die aber ja, es ist bis heute durchaus frisch geblieben.
Wisst ihr, alles macht Sinn irgendwann. E2, E4, Manuel Götsching. Ja, und ich bedanke mich bei Tilman Baumgärtel. Wir haben ein wenig sein Buch Schleifen gestreift. Zum Selberlesen sollte es auf jeden Fall animiert haben, denn es macht einfach Spaß, da zu sitzen. Also heutzutage kann man das ja so. Ich muss ja auch nochmal von meinem Erlebnis. Also ich saß Wochenende da und habe die ganze Zeit dein Buch gelesen und zwischendurch immer bei einem Streamingdienst immer nachgehört, was es denn so ist. Das ist zum Beispiel ein Vorteil, was ich vor 20 Jahren hätte nicht machen können.
Ich habe auch auf der Website zu dem Buch, die gerade schon erwähnt wurde, loopbuch.org, um es nochmal gesagt zu haben, gibt es auch so eine ganze Liste mit Links, in der Regel leider zu YouTube, aber da hat man eigentlich so zumindest Anregungen oder Beispiele für die Musik, um die es geht. Aber das soll es natürlich nicht enden, dass man sich nur bei YouTube da so ein paar Fitzelchen zusammensurft.
Ja, aber das ist okay. Aber es soll auf jeden Fall nicht hindern, euch das Buch mal in die Hand zu nehmen. Es ist toll geschrieben und geht auch immer wieder zurück und vor. Und es gibt auch noch ein schickes Vorwort von Hans Nieswand, einer, der ja natürlich sich auch bestens mit Loops und Schleifen auskennt. Mhm. Tilman, danke, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und uns einen kleinen Einblick in dein Buch gegeben hast. Vielleicht kommt ja noch der zweite Teil, dann dem ich es auch raus. Würde mich auf jeden Fall interessieren.